beginne mit einer Feststellung. Wandern bildet. Es ist nicht nur eine sinnvolle sportliche Betätigung, es bildet. Vor einigen Wochen wanderten wir durch Wärmland in Mittelschweden und stießen nach einigen mühsamen Auf- und Abstiegen auf dieses Schild. Wir waren, ohne es zu wissen, auf einem alten Kirchpfad unterwegs. Seit dem 17. Jahrhundert waren auf diesem Pfad die Menschen unterwegs, vor allem an Sonntagen, um am Gottesdienst teilzunehmen. Die Autoren dieser touristischen Information fanden es nun zeitgeistig geprägt wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Teilnahme am Gottesdienst Pflicht war, und zwar eine mühsame Pflicht. Der Weg war beschwerlich, er beanspruchte sehr viel Zeit, Zeit, die man lieber zum Ausruhen oder auch zum Arbeiten genutzt hätte. Klar, man traf auch andere Leute, man konnte sich unterhalten, aber zuallererst war der Kirchgang eine Pflicht, wenn nicht sogar ein Zwang, auf jeden Fall eine Mühe bei jedem Wind und Wetter. Gottesdienst als Pflicht, als Zwang und Mühe, nicht als freie Entscheidung, Religion unter Zwang. Das ist auch ein Teil der Realität, aus der wir kommen. Christian Albrecht schreibt über Gottesdienste im 16. Jahrhundert: Der Gottesdienstbesuch wurde zum Teil obrigkeitlich angeordnet. Gottesdienstversäumnis sollte in Sachsen nach den Generalartikeln von 1557 mit Geldstrafe oder Halseisen bestraft werden. Vielleicht waren die guten alten Zeiten gar nicht so sehr die guten alten Zeiten. Ich beginne mit diesem Hinweis, weil ich unser Thema, also die Frage nach Öffentlichkeit und Religion, unter eine ganz bestimmte Prämisse stellen möchte. Und diese Prämisse lautet: In Glaubensdingen, in Sachen der Religion, ist Freiheit ein kostbares Gut. In Sachen der Religion ist Freiheit ein kostbares und darum schützenswertes Gut. Also die Freiheit, religiös zu leben und auch öffentlich sich religiös zu bekennen. Die Freiheit, auf andere Weise religiös zu leben als die meisten anderen. Oder die Freiheit, die eigene religiöse Orientierung zu wechseln, also sozusagen auf einen anderen Kirchpfad abzubiegen. Oder die Freiheit, völlig areligiös zu leben und sich öffentlicher Bekundung von Religion zu entziehen, sozusagen gar nicht auf dem Kirchpfad mitzuwandeln. All das ist Freiheit in Sachen Religion und all das halte ich für ein kostbares und schützenswertes Gut. Was erwartet euch also in den kommenden 40 Minuten? 4 größere Überlegungen. Das Recht von der garantierten Freiheit, die Lage, das säkulare Driften, der Kompass, wir können ja nicht schweigen, und das Modell, Daniel als höchst aktuelles Beispiel. Recht, Lage, Kompass, Modell. So möchte ich vorgehen und starte ohne weitere Verzögerung, selbst ohne Fußballbeispiele. Also erstens, das Recht, garantierte Freiheit und großzügige Neutralität. Das ist ein kleines bisschen dröge, aber wichtig. Denn unsere Ausgangslage hinsichtlich der religiösen Freiheit ist mehr als komfortabel, wenn nicht sogar luxuriös. Über den Apostel Paulus heißt es am Ende der Apostelgeschichte: Paulus predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Innere und äußere Freiheit harmonieren hier auf das Beste. Der Apostel ist innerlich frei und mutig. Aber auch die äußeren Umstände spielen mit und legen ihm keine Fesseln an. Das ist das missionarische Schlaraffenland. Besser geht's nicht. Genau da leben wir. Mindestens was die äußeren Umstände angeht. Ob es mit der inneren Freimut so ist, ist dahingestellt. Im Religionsrecht nimmt die Bundesrepublik Deutschland gleichsam eine mittlere Position ein. Wir haben weder wie Dänemark eine Staatskirche mit der Monarchin als Oberhaupt, Noch haben wir wie die USA oder Frankreich ein laizistisches Religionsrecht, das die Kirche im Wesentlichen ins Private verbannt und aus allem Öffentlichen, also zum Beispiel aus Schulen und Universitäten, weitgehend fernhält. Mancher bei uns hätte das auch gerne, dass die Trennung von Staat und Kirche konsequent zu Ende gedacht würde, also die Kirchen in den Bereich des Privaten und des Vereinsrechts gedrängt würden. Aber unser deutsches Religionsrecht ist komplizierter. Vor genau 100 Jahren endete zwar die alte Einheit von Thron und Altar, und das war schon eine epochale Veränderung. Zugleich aber schuf die Weimarer Reichsverfassung 1919 Rahmenbedingungen, unter denen kirchliches Leben gerade nicht behindert und gerade nicht aus der Öffentlichkeit verbannt werden sollte. Im Gegenteil, die Verfassung trennt zwar Staat und Kirche, eröffnet aber zugleich dem religiösen Leben größte Freiheiten. Die Kirchen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts mit weitgehender Autonomie und einer ganzen Reihe von Privilegien. Und daran änderte sich überhaupt nichts, als vor genau 70 Jahren die Bundesrepublik ihr Grundgesetz verfasste. Die Religionsartikel der Weimarer Reichsverfassung wurden einfach als Artikel 140 Grundgesetz übernommen. Aber die beiden wichtigsten Artikel des Grundgesetzes für unsere Frage sind die Artikel 4 und 7. Artikel 7 regelt den Religionsunterricht, aber Artikel 4, höchst prominent und früh in der Verfassung platziert, spricht von der Religionsfreiheit als einer doppelten Freiheit. Positiv als Freiheit, religiös zu leben, und zwar auch öffentlich, und negativ als Freiheit, eben nicht religiös zu leben. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Um es zusammenzufassen, unser Staat ist weltanschaulich mehr oder weniger neutral. Er hat kein eigenes Bekenntnis, und er verpflichtet niemanden auf ein bestimmtes Bekenntnis. Aber die Pointe dieser Neutralität ist nicht Religionsfeindlichkeit. Der Staat sieht sich einfach als nicht zuständig an, wenn es um Dinge des Glaubens geht. Und gerade deshalb eröffnet er öffentlichen Raum, in dem Religion sich ereignen kann. Das ist Religionsfreiheit als Freiheit zu Religion und von Religion. Und jeder Einzelne entscheidet, wie er sich dazu verhält. Der Staat sagt, weil es uns nicht zusteht, über Religion zu urteilen, gleichzeitig Religion aber irgendwie doch wichtig zu sein scheint, verbannen wir die Religion nicht aus dem öffentlichen Leben, sondern öffnen die Türen, solange sich die Vertreter der Religionen an die allgemeinen Spielregeln halten und den Staat respektieren. Das heißt, unser Grundgesetz ist zwar weltanschaulich neutral ausgerichtet, zugleich aber großzügig und gewährend. Darum gibt es Religionsunterricht und kann es Schulgottesdienste geben. Darum gibt es theologische Fakultäten, Gebetsräume für Muslime in Universitäten und hoffentlich immer noch den Status als Hochschulgruppe für Studierendengemeinden und SMD-Gruppen. Selbstverständlich ist es alles nicht. Zum einen hat der östliche Teil unseres Landes eine ganz andere Tradition. Sie endete zwar, Gott sei Dank, vor 30 Jahren, prägt aber bis heute die Mentalitäten. Es gab zwar auch in der DDR-Verfassung ein Recht auf Religionsfreiheit, aber das stand eher auf dem Papier. Und Christen sahen sich immer wieder Repressionen ausgesetzt. Schulischen Religionsunterricht gab es bald schon nicht mehr. Dem verdanken die DDR-Kirchen die Christenlehre. Dass die atheistische Propaganda ihre Fernwirkung ausübte, konnte ich noch an der Schule unserer Kinder mitbekommen, als mir die Schuldirektorin auf meine Nachfrage ganz treuherzig und sehr freundlich erklärte: Nein, ein Schulgottesdienst ist mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren. Das verlangt nämlich die Trennung von Staat und Kirche. Ähnliches erleben Hochschulgruppen Markus hat es erwähnt, und zunehmend nicht nur im Osten, die sich um einen Hörsaal bemühen oder um ihren Status kämpfen. Ähnliches erleben aber auch Muslime, die nach einer Gebetsmöglichkeit im Unibereich fragen. Trennung bedeutet aber nicht Verbannung ins Private. Hier sind die Behörden und Leitungen auf die Religionsfreiheit als positive Freiheit, als Freiheit zu Religion hinzuweisen, nicht nur auf Religionsfreiheit als negative Freiheit, also als Freiheit von Religion nicht behelligt zu werden. Zum anderen lässt die Bindekraft der kirchenfreundlichen Regelungen im Grundgesetz erkennbar nach. Zum 100. Geburtstag der Weimarer Verfassung tagt in diesem Monat die Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin und sie fordert ein Überdenken der Kirchenförmigkeit unserer Verfassung. Angesichts des hohen Anteils konfessionsloser Menschen an der Bevölkerung und der ausdifferenzierten religiösen Landschaft geht es der Ebert-Stiftung vor allem darum, die Rechte, die sich aus dem Grundgesetz ergeben, fair zu verteilen und nicht nur den christlichen Kirchen zukommen zu lassen. Was durchaus auf dem Boden des Grundgesetzes möglich, wenn nicht sogar intendiert ist. Ein Privileg in Sachen Religionsfreiheit können Christen nicht allein in Anspruch nehmen. Ich möchte zwei theologische Überlegungen anstellen. Die eine: Religionsfreiheit und missionarisches Zeugnis sind keine Gegner. Im Gegenteil, dass mir Religionsfreiheit zugestanden wird, ist eben auch die Erlaubnis freier Entscheidung für einen bestimmten Glauben. Das schließt die Möglichkeit ein, durch ein missionarisches Zeugnis zu einer neuen Einsicht und einer anderen Entscheidung zu kommen, also eine Bekehrung zu erleben. Mission ist so etwas wie die inhaltliche Füllung von Religionsfreiheit. Die andere: Religionsfreiheit und Evangelium sind ebenfalls keine Gegner. Auch wenn der Glaube immer ein Geschenk ist, eine Auferweckung aus dem Tod zum Leben, so kommt er doch, wenn es christlicher Glaube ist, nicht als Zwang über mich. Der Heilige Geist befreit uns aus unserer Verstrickung in uns selbst, indem er in uns eine Sehnsucht nach Heimkehr weckt, ein erstes Vertrauen zu Gott schafft, uns den Weg in der Nachfolge von Herzen lieb macht, sodass wir gerne und willig umkehren, nicht aber aus Zwang oder weil wir einfach keine andere Wahl hätten. Darum war mir auf dem schwedischen Kirchenpfad eher unwohl. Welches Bild des Christseins vermittelt es mir, wenn ich muss und keine andere Wahl habe? Gewiss wird es auch da manche innerliche Bejahung des Glaubens gegeben haben, aber letztlich wurde Konfessionszugehörigkeit gesteuert durch eine Mischung aus Tradition und Zwang. Darum hat wohl auch Matthias Sellmann recht. Eine Gesellschaft, in der man selbstständig entscheiden kann, ob und in welcher Intensität man zu einer Religionsgemeinschaft dazugehören will oder nicht, ist evangeliumsgemäßer als andere. Nicht nur liberaler, sondern evangeliumsgemäßer. Ich folge daraus zweierlei. Erstens ist es gute christliche Praxis, diese Freiheit jedem zuzugestehen. Bei uns auch denen, die anderes glauben als wir. So formuliert es auch die Kapstadt-Verpflichtung der Lausanner Bewegung für Evangelisation. Die christliche Liebe, so hat man 2010 in Kapstadt formuliert, setzt sich für die Religionsfreiheit aller Menschen ein. Ja, Christen stehen unter einer Verpflichtung, für andere aufzustehen, die keine Stimme haben, wenn ihre Menschenrechte verletzt werden. Das Zweite: Es ist gute christliche Praxis, diesen Willen der Verfassung nicht preiszugeben. Bei aller Neutralität und religiösen Zurückhaltung wussten die Väter des Grundgesetzes, dass unser freiheitlicher und säkularer Staat auf Voraussetzungen beruht, die er nicht selbst garantieren kann. Sie wollten darum die Gläubigen auf den öffentlichen Bühnen. Sie wollten den Beitrag der Religiösen zu den Diskursen der Gesellschaft. Darum bin ich überzeugt, dass Hochschulgruppen schon aus Liebe zur Verfassung und dann auch aus Liebe zum Evangelium auf diese Aspekte positiver Religionsfreiheit hinweisen sollten, nachdrücklich hinweisen sollten, wenn ihnen etwa der Zugang zu universitären Räumen oder Rechten versperrt werden soll. Mein zweiter Teil, das säkulare Driften, die Lage. Es sind nicht nur die Humanistische Union oder der Atheismus der DDR mit den von ihm geprägten Menschen, die sich fragen, ob eigentlich so viel Präsenz von Christen in der Öffentlichkeit noch angemessen ist. Vielmehr ändert sich allmählich, aber unaufhaltsam das gesellschaftliche Klima. Und das Klima wird nicht nur Einfluss haben auf die Weiterentwicklung des Rechtes. Das Klima kann sehr erfolgreich das Recht unterlaufen. Was nützen uns Freiheitsrechte, wenn sich eine bestimmte Mentalität allgemein durchsetzt? Dass Religion ins Private gehört, dass Religion überflüssig ist, dass Religion extrem schädlich sein kann. Dann wird nicht auf der Ebene des Rechtes, aber auf der Ebene der Einstellungen etwas anders. Und das bekommen wir zu spüren. Das Klima, von dem ich rede, kann man mit forcierter Säkularität bezeichnen. Man kann auch sagen, für den christlichen Glauben verschärfen sich weltanschauliche Konkurrenzsituationen. Man kann auch sagen, die Zeit der Volkskirche geht zu Ende. Man kann sagen, die christentümliche Gesellschaft endet. Das heißt, die Kultur unterstützt nicht länger den Glauben. Die Last des Glaubens hat nun der Einzelne zu tragen. Natürlich kann man sich jetzt mit Chesterton trösten. Chesterton war der Meinung, so schlimm wird es nicht kommen. Mindestens 5-mal schien der Glaube vor die Hunde zu gehen. Und jedes Mal waren es am Ende die Hunde, die daran glauben mussten. Mag sein. Aber die Entwicklungen sind doch offensichtlich. Und sie beeinflussen auch unser Thema. Chesterton mag recht haben, aber die hartnäckige Überlebensfähigkeit des christlichen Glaubens ist nicht dasselbe wie eine Bestandsgarantie für unsere gemütlichen Verhältnisse. Nun ist das alles sattsam bekannt. Eine Heko viel zu schön für Herbstdepressionen. Und ich habe auch nur 40 Minuten. Also lasse ich es bei 2 Beobachtungen. Die eine Beobachtung wird durch die Freiburger Studie der EKD sichtbar. Man darf durchaus bezweifeln, ob Vorhersagen über 40 Jahre eigentlich wissenschaftlich seriös sind. Man kann aber kaum bezweifeln, dass die Studie das fortschreibt, was so verlässlich die letzten Jahrzehnte geprägt hat, nämlich eine massive Erosion der großen Kirchen in Deutschland. Der Anteil der Christen im Land bewegt sich stetig abwärts auf die 50%-Grenze zu. Und wenn sich nichts ändert, ist der christliche Glaube in einigen Jahren nicht nur im Osten eine Minderheit. Kirchen schrumpfen nicht nur, weil die Mitglieder älter werden, das auch. Die Kirchen schrumpfen, weil sich die Menschen von ihr abwenden oder gar nicht erst zuwenden. Die Folge? Kirche verliert an Bedeutung. Kirche ist für viele gar nicht mehr sichtbar und kirchliche Ansprüche nicht mehr plausibel. Eine zweite Beobachtung markiert die Richtung, die Menschen in Fragen von Glauben mehrheitlich einschlagen. Für mich wird es am klarsten in einer kleinen Studie aus der Schweiz deutlich, die Jörg Stolz durchgeführt hat. Die würde bei uns in Deutschland nur in Nuancen anders aussehen. Jörg Stolz sieht in der Schweiz 4 verschiedene Typen von religiöser Einstellung und Lebenspraxis, je nachdem, wie man sich kirchlich auf Verbundenheit verpflichtet sieht oder wie sehr man alternative religiöse Praktiken mag. Die Schweizer Forscher fanden so gut 17% Menschen, die zu den traditionellen reformierten und katholischen Kerngemeinden gehören oder zu den deutlich kleineren evangelikalen und charismatischen Gemeinden. Das ist der erste Typus. Mehr oder weniger stark an alternativer Religiosität interessiert waren gut 13%. Beide Segmente, sagt Stolz, schrumpfen, weil zu ihnen eher die Älteren gehören. Die größte Gruppe aber sind die 60% in der Mitte, die zum distanzierten Typus gehören. Sie sind noch Mitglieder. Sie kommen vielleicht mal an Weihnachten oder lassen ein Kind taufen. Aber sie haben eine große innere Distanz zu den Glaubensgemeinschaften. Noch ist der letzte, der untere, der rein säkulare Typ eine Minderheit. Nur knapp 7% sind religiös indifferent, also einfach unmusikalisch in Sachen Glauben, weder kirchlich noch alternativ religiös. Und nur 3% sind aktive Religionsgegner, sozusagen missionarische Atheisten. Das ist der Stand 2012. Schon da sind die Gläubigen in der Minderheit. Dabei ist eines über mehrere Jahre wahrzunehmen, und das nennen die Forscher säkulares Driften. Anders gesagt, wenn man fragt, in welche Richtung bewegt sich das alles, seit langem und zur Zeit und nach menschlicher Einsicht auch künftig, dann wird deutlich, es bewegt sich nicht in Richtung einer religiösen oder spirituellen Belebung. Es bewegt sich in Richtung einer religiös gleichgültigen, mit sich selbst ganz zufriedenen Säkularität. Es ist der ganz und gar diesseitige Mensch, der uns da entgegentritt. Es ist auch, je länger es dauert, der religiös völlig ahnungslose und verstummte Mensch. Die Brücken zum Gespräch über den Glauben sind erst einmal von seiner Seite abgebrochen. Das nennen wir Indifferenz. Religion wird nicht bestritten. Nee, sie ist gar kein Thema mehr. Man richtet sich nicht auf, weil es vollkommen egal ist. Man sieht auch keinen Anlass, sich mit Religion persönlich zu beschäftigen. Ach, das ist ja nett, dass es die Kirchen gibt. Kultur und Diakonie sind okay, aber bitteschön. Eure Feiern interessieren uns nicht und unsere Kinder lasst bitte in Ruhe mit Religion. Die Probleme, die wir im Glauben bearbeiten und auch missionarisch anpreisen, leuchten darum unseren Zeitgenossen kaum noch ein. Timothy Keller schreibt: Christians appear to be desperately seeking solutions to things that most people do not think are problems. Der Regelfall ist also das säkulare Driften. Mal eher passiv, mal eher aktiv in einer Abwendung, in einer Abwendung von der Kirche. Das geschieht, weil eher distanzierte Eltern zwar noch zur Taufe gehen und Weihnachten feiern, aber an ihre Kinder nichts Prägendes mehr weitergeben. Die Kinder sind dann schon deutlich distanzierter und die Enkel höchstwahrscheinlich säkular. Das Driften, das ist mir eine sehr wichtige Einsicht, erfolgt über die Generationenfolge. Und darum heißt es in Deutschland inzwischen, je jünger, desto glaubensferner. Für die SMD ist aber wichtig, dass dieses Driften auch biografische Gründe haben kann. Driften passiert häufig nach Umzügen. Nicht selten beim ersten Auszug von zu Hause und der Übersiedlung an einen Universitätsort. Wie viele junge Christen verlieren wir zwischen Jugendgruppe und Erstiwoche? Wer fängt sie auf? Wer geht denen nach, die sonst unsichtbar werden? Und das Driften geschieht, wenn die Plausibilität des Glaubens nachlässt, wenn sich intellektuelle Zweifel einstellen oder andere Weltanschauungen attraktiver werden. Welche intellektuellen Hilfen stellen wir bereit, damit junge Erwachsene nicht sagen müssen: Ich denke, also bin ich hier falsch. Charles Taylor zeigt, wie wir uns von einer Gesellschaft, in der es fast unmöglich war, Gott nicht zu begegnen, zu einer Gesellschaft entwickeln, in der der Glaube an Gott nur noch eine Option unter vielen ist. Und Charles Taylor macht sehr nachdrücklich darauf aufmerksam: Diese Option ist nicht die am nächsten liegende und ganz sicher nicht die bequemste. Ich ziehe auch hier einige Konsequenzen für diese Zeitansage. Die Frage, wie es Deutschland mit der Religion hält, muss so beantwortet werden: zunehmend distanziert, zunehmend indifferent. Die natürlichen Anknüpfungspunkte schwinden. Die Frage, was aus den Kirchen wird, muss so beantwortet werden: sie schrumpfen an Zahl, Bedeutung, Einfluss und Geltung. Die kulturbestimmende Macht von früher ist dann noch eine Weile eine beeindruckende große Institution, aber ihre Zukunft ist die Minderheitskirche. Unterschätzen wir es nicht. Es wird nicht einfacher zu glauben, wenn nur wenige glauben. Und für die, die nur schwach verbunden wird, sind, werden die Gründe immer mehr, sich ganz abzuwenden. Die Frage, was das für unser Thema bedeutet, ist aber so zu beantworten. Das Evangelium muss zu den Menschen. Und Gott ist unermüdlich auf der Suche nach verlorenen Menschen. Die Wahrheit des christlichen Glaubens wird auch nicht über Mehrheiten entschieden. Was hätte Paulus sonst machen sollen? Und unsere zunehmende Platzanweisung als Minderheit bedeutet nicht, dass wir uns freiwillig aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Ich sehe in dieser Zeitansage auch nicht nur Abbruch und nicht nur Verlust. Jede Zeit ist auf ihre Weise böse Zeit und doch zugleich nicht fern vom Reich Gottes. Die gute alte Zeit verpflichtete jeden zu bravem Kirchenmenschentum, führte, wenn nötig, auch mit Zwang auf den Kirchenpfad. Man war Mitglied, wenn auch nur von Ferne. Könnte es sein, dass der massenhafte Verlust, weil die Menschen der Kirche den Rücken zukehren, wohl traurig ist und Brücken abreißt, beim zweiten Hinsehen aber nur etwas sichtbar macht, was immer schon wahr war? Dass viele nur äußerlich zu uns gehörten und doch nicht zu uns gehörten. Heute gilt es, eine persönliche Wahl zu treffen, wenn ein Mensch Jesus folgen will. Und die Kirche und wir mit der SMD müssen um Menschen werben wie Liebende um den Geliebten. Ist das so fern vom Reich Gottes? Wird die persönliche Wahl so über alles geschätzt, so wird jeder Einsatz von Zwang, Überwältigung und Druck diskreditiert. Ist das etwa ein Manko? Ist es ein Nachteil, dass wir als Kirchen keine Gewalt mehr haben und nur noch durch demütiges und tapferes Bezeugen, durch gewaltloses Werben Menschen anreden dürfen? Könnte es sein, dass das alles Jesus gar nicht so schlecht gefällt? Darum drittens kurz der Kompass. Wir können ja nicht schweigen. Wenn das stimmt, dass das Evangelium nicht verschwiegen werden darf, dann geht es darum, dass wir als christliche Bewegung unsere Lage annehmen und zugleich öffentlich bleiben. Unsere Lage annehmen heißt Diaspora sein. Und das sind die beiden Stichworte, über die ich jetzt kurz mit Ihnen nachdenken möchte. Wie deuten wir also geistlich-theologisch die Lage? Und was folgt daraus für den öffentlichen Auftrag der SMD? Mein erstes orientierendes Stichwort lautet also Diaspora. Wir werden von der dominanten, die kulturbestimmenden Mehrheitsreligion also zur Minderheit. Die Christen und ihre Gemeinschaften werden verstreut sein. Das nennt man seit jeher Diaspora. Man dachte dabei ursprünglich an die Zerstreuung Israels unter die Völker in der ganzen Welt. Dann aber dachte man an konfessionelle Minderheiten. Und jetzt habe ich überlegt, jetzt ist so drei Viertel des Vortrags rum und Sie nicken allmählich so ein bisschen ein, wenn ich das hier so durchsehe. Ich muss jetzt ein ganz drastisches Beispiel finden und ich habe wirklich lange überlegt, was kann das drastischste Beispiel sein, dass es dafür gibt, eine konfessionelle Minderheit zu sein. Es war wirklich schwer. Ließ sich dann aber doch finden. Was ist also Diaspora? Ein Schalke-Fan auf der Südtribüne. Früher in Münster hätten wir gesagt, ein Evangelischer in Paderborn oder Münster. Man kann dieses Wort Diaspora aber auch nutzen, um die Lage der Christenheit in der Welt zu bezeichnen. So formulierte es jüngst Ulrich Körtner in Greifswald. Diaspora ist dann ein biblischer Begriff, der unsere Lage in der Welt grundsätzlich erhält. Ein christlicher Denker, der in diese Richtung dachte, war der katholische Theologe Karl Rahner. Und Karl Rahner machte sich bereits 1954 über die Diaspora Gedanken. Er fragte damals nach der gegenwärtigen Situation der Christen in der modernen Welt. Und seine Kernthese lautet: Die christliche Situation der Gegenwart ist charakterisierbar als Diaspora. Und jetzt kommt der eigentliche Knaller, welche ein heilsgeschichtliches Muss bedeutet, aus dem wir für unser christliches Verhalten Konsequenzen ziehen dürfen und müssen. Das ist die Pointe, Muss. Diaspora, Zerstreuung muss sein, sagt Rahner. Es gibt Dinge, die ein solches Muss an sich tragen, auch wenn es zugleich eine schwere Last bedeutet. Christus musste leiden und sterben. Und so ist es für Rahner auch mit der Kirche und der Diaspora. Rahner beschreibt, wohlgemerkt in den 1950er Jahren, als noch 70% zur Kirche gingen, im Blick auf die Christenheit das Schrumpfen, die Abbrüche, den Verlust an Bedeutung und den Status als Minderheit. Und er kündigt an, das werde so fortschreiten. Und genau das, so Rahner, haben wir aus Gründen des Glaubens auch anzunehmen. Es ist ein Muss, weil dem Glauben angesagt ist, dass er Widerstand erleiden und Widerspruch dulden muss. Wir lesen über diese Stelle nur immer so ein bisschen historisierend hinweg und sagen, ja, ja, da, wo Christenverfolgung ist, aber bei uns doch nicht. Dieses dauernde Stehen im Widerspruch wird der Kirche und dem Christen als Muss vorausgesagt. So noch einmal Rahner. Widerspruch. Das bedeutet, es ändert sich etwas für uns, wenn wir Christus bezeugen. Das Schlimmste, das uns zurzeit passieren kann, ist, dass uns andere auslachen, nicht länger für zurechnungsfähig halten oder kopfschüttelnd weggehen. Das ist alles andere als lebensgefährlich. Da lebt der Schalke-Fan mitten in der gelben Wand der Borussia weitaus gefährlicher. Aber das ist nicht die einzige Option. Wir sind als westliche Christen nur einfach verwöhnt, dass nicht mehr geschieht und scheuen uns schon für dieses geringe Risiko, uns offen zu Jesus zu bekennen. In der Diaspora kann Zeugnis auch Martyrium werden, will sagen, kann der Widerstand rabiater und schmerzhafter ausfallen. Zugleich ist aber die Diaspora vom Handeln und Tun Gottes umfangen. Und sie bedeutet darum keineswegs, dass die Christen sich aus der Öffentlichkeit verdrängen lassen oder gar freiwillig zurückziehen. Sie sollen die Stimme des Glaubens vernehmbar machen und in Gespräche eintragen. Sie sollen ihren Auftrag nicht vergessen, auch wenn es schwieriger wird. Sie müssen beides, den Glauben verbreiten und die Lage annehmen. Nur, dass wir das genau erfassen, in der Diaspora ist das Christliche eine Meinung unter vielen. In christlichen Kulturen war das Christliche einfach die öffentliche Wahrheit. Jetzt in der Diaspora müssen wir diese Spannung aushalten, auch intellektuell aushalten. Wir glauben an Jesus als Retter der Welt und nicht an Jesus als unseren privaten Heiland. Wir tun das aber in Kontexten, in denen andere anderes glauben oder gar nichts glauben. Und das bedeutet, wir müssen gleichzeitig anerkennen, dass wir eine partikulare Überzeugung unter anderen vertreten, von der wir zugleich glühend heiß überzeugt sind, dass sie für alle Menschen wahr ist, für alle Menschen offen stehen muss und so zugänglich wie möglich gemacht werden soll. Es geht also um einen theologischen Begriff von Diaspora. Kirche als Leib Christi ist ganz in der Welt, aber nicht von der Welt. Darum ist die Kirche in der Fremde, fremde Kirche eben Diaspora. Und diese Fremdheit wird im säkularen Driften sichtbar. Rahner beschreibt, was das für den Christen bedeutet. Zwei Folgen. Wer heute glaubt, hat den Glauben nicht einfach ererbt. Wer heute glaubt, hat den Glauben gewählt. Rahner schreibt 1954, das Christentum wird aus einem Nachwuchschristentum zum Wahlchristentum. Die zweite Folge, Wissenschaft, Bildung und Politik werden nicht mehr christlich geprägt sein. Das Nichtchristliche wird erfolgreich und attraktiv und die Konflikte für die Christen mehren sich. Es wird komplizierter sein, Schülerkreis und Hochschulgruppe zu sein, in organisatorischer Hinsicht, aber auch in intellektueller Hinsicht, wenn wir zu zeigen versuchen, dass unser Glaube nicht einfach Humbug und Unvernunft ist. Rückzug ist keine Option. Wohl aber ein Ringen um Plausibilität. Warum sollte denn ein junger Physiker, eine Historikerin oder eine Medizinerin sich auf den christlichen Glauben einlassen? Denkfaulheit ist keine Tugend in der Diaspora. Mein zweites orientierendes Stichwort heißt Öffentlichkeit. Das muss ich jetzt abkürzen. Im Augsburgischen Bekenntnis 1530 heißt es, das Evangelium soll öffentlich gelehrt werden. Publice docere. Das ist der Anspruch des Evangeliums. Von den Dächern soll es herabgerufen werden. Wann ist etwas öffentlich? Wir brauchen verschiedene Begriffe von Öffentlichkeit, um das zu verstehen. Da ist zuerst die faktische Öffentlichkeit. Das sind die Menschen, die jetzt wirklich da sind. Sie, ihr seid, sind meine faktische Öffentlichkeit. Und ich bin dankbar, sie sind immer noch da. Daneben gibt es eine intendierte Öffentlichkeit. Das sind die, die man gerne da gehabt hätte. Der Unterschied zwischen faktischer und intendierter Öffentlichkeit ist jedem vertraut, der jemals einen Hörsaalvortrag vorbereitete. Auf wen hoffen wir? Und wer kommt wirklich? Für uns aber ist die dritte Öffentlichkeit der spannendste Begriff, die kategoriale Öffentlichkeit. Sie ist die eigentliche Pointe. Sie betrifft einen Anspruch, der da ist, selbst wenn sich nur zwei oder drei versammeln und von den intendierten 25 nur faktische, von den intendierten 500 nur faktische 25 da sind. Die kategoriale Öffentlichkeit meint, das, was hier gesagt wird, betrifft jeden, ob er kommt oder nicht. Und das machen wir so zugänglich und so gut sichtbar wie nur möglich. Redet offen, sagt Jesus. Dann nutzen wir alle denkbaren Kanäle, damit dieser Anspruch eingelöst ist. Keiner ist ausgeschlossen von der guten Nachricht, dass Jesus für uns starb und auferstand. Unsere Mission zielt nicht auf wenige Eingeweihte, ein paar Buddies im Freundeskreis oder die wenigen, die treu und brav immer noch kommen. Das Evangelium zielt auf 100% der Menschen. Ich nenne wieder einmal eine Konsequenz. Ich glaube darum, dass wir uns nicht in unserer missionarischen Bemühung auf persönliche Beziehungen und kleine Kreise zurückziehen dürfen. Ich sorge mich, wenn gelegentlich große Skepsis zu hören ist gegenüber so etwas wie größeren Veranstaltungen. Welche das dann wären, ist mir relativ egal. Aber dass wir Orte öffentlicher Verkündigung brauchen, gut zugänglich, mit niedrigen Schwellen, im öffentlichen Raum, davon bin ich überzeugt, wegen der kategorialen Öffentlichkeit oder weil das Evangelium auf die Dächer gehört und nicht in die Keller. Und das aber hat Voraussetzungen für meinen Schlussgedanken, Daniel als höchst aktuelles Beispiel. Ich habe jetzt relativ theologisch gesprochen. Ich wechsle jetzt das Genre ein bisschen zum Schluss. Ich möchte uns an jemanden erinnern, der unter weit schwierigeren Bedingungen ein öffentlicher Zeuge des Glaubens war. Er war in einer extremen Diaspora-Lage. Er war das, was man heute einen Resident Alien nennen könnte. Einen wohnhaften Fremdling. Kein Durchreisender, kein Tourist, kein unbeteiligter Gast, ein Mitbürger. Und doch fremd. Mit einer Heimat an einem ganz anderen Ort. Eine solche Existenz lebte Daniel. Bei Daniel und seiner Boygroup von Jungs mit schwer aussprechbaren Namen zeigt sich diese Spannung. Resident, aber Alien. Alien, aber Resident. Sie suchen der Stadt Bestes. Sie halten sich nicht raus. Sie ziehen sich nicht in die Nische zurück. Sie sind Resident. Aber sie stellen sich auch nicht dieser Welt gleich, sondern ändern sich durch Erneuerung ihres Sinnes. Sie sind Aliens. Worum geht es? Daniel und seine Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, sind mit anderen hochbegabten jungen Leuten an den babylonischen Königshof entführt worden. Dort besuchen sie in der Hoffnung, dem Despoten Nebukadnezar nützlich zu sein, eine Eliteschule. Man müsste es sich so vorstellen, dass vier junge SMD-Mitarbeiter, hochbegabte junge Christen, in ein muslimisches Land mit strenger Auslegung des Islams entführt würden. Sie bekommen neue Namen, sie werden anders eingekleidet, sie essen anderes Essen. Sie lernen den örtlichen arabischen Dialekt. Sie waren aufgewachsen mit Feiert Jesus und der Lutherbibel. Jetzt hören sie den Muezzin zum Gebet rufen. Sie tauchen ein in Geschichte und Politik des Landes, in dem sie leben. Sie studieren eifrig. Sie schließen Freundschaft mit anderen jungen Leuten, ausschließlich Moslems. Sie bleiben aber zugleich treu in der Nachfolge Jesu. Sie beten zusammen, sie lesen die Bibel, sie folgen dem, was sie glauben. Und obendrein sind sie richtig gut in ihrem Studium. Auffällig gut, so gut, dass sie in die höchste Regierungsbehörde eingestellt werden. Einer von ihnen, der Daniel in der Gruppe, wird zum Sicherheitsberater des Monarchen. So ungefähr erging es Daniel und seinen Freunden. Das war alles andere als einfach. Mehr als einmal kostete sie ihre Treue zum Gott Israels fast das Leben. Erfahrene Kindergottesdienstbesucher unter uns wissen um den Löwen und die Feuergrube. Auch im drohenden Martyrium blieben die vier Gott treu. Es ist mehr als erstaunlich, denn sie hatten keine öffentliche, starke Kirche im Rücken. Sie lebten in einer Kultur, die tagtäglich ihren Einfluss auf sie auszuüben suchte, sie zu prägen suchte und vom Weg ablockte. Und sie blieben doch treu, als Resident Aliens und nicht im inneren Exil. Diese Doppelung ist die sensationelle Pointe des Daniel-Buches. Hochloyal zum Gott Israels und hoch engagiert für das Wohl ihrer unfreiwilligen und glaubensfeindlichen Heimat. Sie leben modellhaft, was Jeremia den Exulanten in seinem berühmten Brief geschrieben hatte. Suchet der Stadt Bestet, betet für sie, baut Häuser, kauft Äcker, heiratet, zieht Kinder hoch, geht zum örtlichen Fußball. Das steht da nicht, nein. Engagiert euch, baut euch nicht ein kleines, feines, ummauertes Mini-Israel irgendwo am Rande von Babylon. Seid Resident Aliens. Oder wie es im Brief an Diognet im 2. Jahrhundert von den Christen heißen wird, sie nehmen an allem teil wie Bürger und ertragen alles wie Fremdlinge. Jedes fremde Land ist ihnen Heimat und jede Heimat Fremde. Der großartige amerikanische Autor Chad Bird hat mir diese Geschichte neu erschlossen. Er bringt die Idee so auf den Punkt. Was taten eigentlich Daniel und seine Freunde, um so leben zu können, ohne immer mehr babylonisiert zu werden? Denn das will Babylon, dass wir immer mehr wie Babylon werden. Antwort von Chad Bird: Sie mussten Jerusalem im Herzen haben, um im Babylon so zu leben, wie sie leben. Füße auf dem Erdboden, ganz da. Und er übersetzt es: Wir brauchen Jerusalem, will sagen, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen das Brot, das wir brechen, den Kelch, den wir teilen, das Wort, das wir hören, den anderen, der uns hilft, den Kelch, den wir der uns hilft, auf dem Kurs zu bleiben. Nicht abstrakt, sagt Chad Bird, und das übersetze ich jetzt wörtlich, und es ist Chad Bird, es ist nicht mein Text, Hintern auf die Kirchenbank. Punkt. Sonst überleben wir nicht im Babylon mit seinen 1000 goldenen Kälbern. In the Jerusalem of our local congregation, we learn how to live in the Babylon of our local community. Ich sehe darin das Bild von unserer Zukunft als Christen in Schule, Hochschule und akademischer Berufswelt. Der stützende Rahmen der christlichen Kultur, die uns seit der konstantinischen Wende gegeben war, zerbröckelt und zerbröselt. Das säkulare Driften schreitet fort. Die Zeit der starken Volkskirchen geht zu Ende. Die Privilegien der Christen und ihrer Institutionen werden hinterfragt und dürften allmählich gestrichen werden. Der Verweis darauf, eine christliche Gruppe zu sein, wird in einer zunehmend nachchristlichen Schul- und Hochschullandschaft nicht mehr verfangen. Das muss nicht gleich Martyrium bedeuten, wohl aber rauere Verhältnisse und ungemütliche Bedingungen. Das ist meine Antwort auf die Frage, die mir für diesen Abend gestellt wurde. Ich habe versucht, deutlich zu machen, der Rückzug ins Ghetto ist keine Option, auf keinen Fall. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Alle Menschen haben einen Anspruch darauf, von ihrem gekreuzigten und auferstandenen Retter zu hören. Wir sind und bleiben in der Bringschuld, sind Schuldner der Schülerinnen und Schüler, derer, die studieren, derer, die lehren, forschen und verwalten. Wenn man uns dazu Räume öffnet, fein. Wenn man es nicht tut, gibt es andere Möglichkeiten. Aber wir werden das nur mit der geistlichen Haltung eines Daniel vermögen. Engagiert für Babylon, das Beste der Schule und Universität, eifrig studieren, den Glauben im Denken jeder Disziplin verantworten. Resident an Universität und Schule, nicht merkwürdige Frömmler am Rand. Generation Lobpreis wird Generation Einmischung. Sie zeigen, dass man glauben und denken und glauben kann. Sie bezeugen, was sie glauben, und sie laden ein, diesen Glauben zu erkunden und anzunehmen. Engagiert für Babylon, zu Hause in Jerusalem, im Wort der Bibel, in der Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, wie immer sich die organisiert, im Gebet und im Dienst füreinander, im gemeinsamen Leben. Hartmut Behrendt erinnert gerade im Transparent, wie alles begann. Es begann ohne Privilegien, unter schwierigen Umständen. Unter anderem in meiner Heimat in Bielefeld-Bethel. Christen, von Jesus bewegt, wahrscheinlich nicht auf Rosen gebettet. Sie sind ihren Kommilitonen ein Zeugnis und öffentlich sichtbar, nicht in Hörsälen. Sie gingen in den wunderhübschen Bielefelder Bahnhof und dienten den Flüchtlingen. Feierten Andachten, waren für die da, die dort strandeten. Die SMD konnte in ihren 70 Jahren beides, arm sein und reich sein, Überfluss haben und Mangel leiden, Privilegien haben und keinen Hörsaal bekommen, wohl gelitten sein an der Uni und verlacht werden, auch an den Pranger gestellt werden. Sie vermochte alles durch den, der sie stark macht, Christus. Am Ende immer er. So wird es auch in Zukunft sein. SMD heißt nichts anderes. Christus gibt, was nötig ist, damit wir die Mitschülerinnen und Kommilitonen, die wir lieben, mit dem zusammenbringen, dem wir folgen und der unser Herz und Leben erobert hat, mit Christus. So wird es auch in Zukunft sein. SMD 70, ad multos annos. Vielen Dank für Ihre Geduld.